herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Eins ist sicher, wir werden alle älter. Das Problem ist nur, wir merken es oft gar nicht. Und dann ist es plötzlich da, das Alter mit all seinen Folgen, und wird zum Problem. Für uns und vor allem für unsere Kinder. Wie können Eltern und Kinder vorbeugen und sich gemeinsam rechtzeitig darum kümmern, dass das Alter für beide Seiten nicht zur Falle wird? Seit ihre eigene Mutter an Alzheimer erkrankte, widmet sie sich diesem Thema. Sie berät und sie gibt wertvolle Tipps. Die Journalistin Peggy Elfmann. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Danke.
Peggy, am 21., ich habe es gerade schon gesagt, September, also nächste Woche, ist Welt-Alzheimer-Tag. Warum ist so ein Datum wichtig?
Das ist, also eigentlich würde ich mir wünschen, das wäre gar nicht so wichtig, aber es ist wichtig, weil einfach das Thema Demenz, Alzheimer noch nicht so in unserer Gesellschaft angekommen ist und die meisten Menschen ja ganz viel Angst damit verbinden. Es ist so ein Schreckgespenst, hatte ich auch, als meine Mama die Diagnose bekommen hat. Und es ist wichtig, dass wir mehr darüber reden. Deswegen braucht es einfach noch solche Tage.
Mhm. Und bevor Ihre Mutter die Diagnose bekam, hatten Sie sich jemals mit diesem Thema beschäftigt als Journalistin?
Nee, nicht wirklich. Also ich wusste, es gibt Demenz, ich wusste, es gibt Alzheimer. Ich wusste aber auch nicht, was jetzt zum Beispiel der Unterschied ist und was das wirklich bedeutet, konnte ich überhaupt nicht erahnen. Mhm. Ich habe damit einfach nur vergessen und Erinnerungen verbunden. Aber da hängt ja noch viel, viel mehr damit zusammen.
Mhm. Ging mir ähnlich bei meinem Vater. Aber man kann gar nicht früh genug anfangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das tun wir auch in dieser Sendung. Die Journalistin und Autorin Peggy Elfmann ist zu Gast auf dem roten Sofa. Jenny D'Souza stellt sie vor.
Ich vermisse sie als Mama, aber ich vermisse sie auch als Oma.
Vor 13 Jahren erhielt Peggy Elfmanns Mutter mit 55 die Diagnose Alzheimer.
Es war echt so ein Schock. Hat sich alles in meinem Kopf verschwommen und gedacht, das kann doch nicht sein. Alzheimer.
Pflege war zuvor noch kein Thema für die Journalistin. Doch plötzlich ist alles anders. Sie reist nun regelmäßig von München nach Sachsen-Anhalt, pflegt ihre Mutter bis zu deren Tod im Januar. Eine nicht nur logistische, sondern auch emotionale Herausforderung mit vielen Höhen und Tiefen.
Liebe Mama, weißt du, woran ich mal wieder gemerkt habe, dass deine Erinnerungen noch da sind? Als ihr euch neulich zu Ti-Amo im Takt bewegt habt, da wusste ich, dass dir unmöglich alles fehlt.
Pflegebedürftige Eltern, das kann schneller gehen, als man denkt. Wie man sich darauf vorbereitet und rechtzeitig miteinander ins Gespräch kommt, erklärt uns Peggy Elfmann.
Schöne Bilder von ihrer Mutter und von ihren Eltern. Ihre Mutter war 55, das ist wirklich sehr jung für die Diagnose Alzheimer. Woran haben Sie das gemerkt?
Wir hatten gemerkt, dass sich so ein paar Dinge verändert haben. Sie ist so mit alltäglichen Dingen schwerer zurechtgekommen. Sie hat sich zurückgezogen, in Gesprächen konnte sie nicht mehr so gut teilhaben. Aber dass es jetzt Alzheimer oder eine Demenz ist, also das haben wir überhaupt nicht in Betracht gezogen, sondern dachten, sie hat so viel zu tun, sie ist überarbeitet, gestresst. Das, was man halt vielleicht so denkt mit 55, ne? Da denkt man ja nicht unbedingt an eine Demenz.
Und wie lange hat es gedauert, bis Ihnen dann klar war, das ist was Ernstzunehmendes?
Also wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich mir, die ersten Symptome sind sicher schon anderthalb, zwei Jahre davor aufgetreten. Und dann war es so, dass der Hausarzt die Mama zur weiteren Diagnostik in den Krankenhaus überwiesen hat.
Wie war dann die Reaktion? Das war ja wahrscheinlich ein Schock für nicht nur für Ihre Mutter, sondern für die ganze Familie.
Das war ein Schock für uns alle. Also weil ich dachte, ja, Demenz gibt es, aber das kriegen doch eigentlich nur alte Leute. Also dass man mit 55 Demenz hat, dass meine Mama das hat, das habe ich überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und vor allem ist es ja so schwierig, kann er keinem sagen, wie diese Krankheit verläuft, was damit einhergeht. Und auch die Ärzte haben gesagt, naja, wir wissen nicht, wie es verläuft. Wir können ihnen da auch nichts sagen. Und es ist halt so unbefriedigend, weil man weiß irgendwie, die Krankheit schreitet fort. Und im ersten Gefühl denkt man so, jetzt, man kann gar nichts machen. Also es ist eine große Hilflosigkeit, die damit einhergeht.
Und wie lange hat das gedauert und wodurch wurde dann klar, dass Ihre Mutter allmählich Hilfe braucht, dass das so nicht mehr, dass sie, Ihr Vater und Ihre Mutter das alleine nicht mehr hinbekommen und die ganze Familie?
Also eine Zeit lang ging es zu Hause eigentlich ganz gut. Meine Eltern hatten dann einen ganz guten Tagesrhythmus mit Spazierengehen. Die haben lange Spaziergänge gemacht und diese Bewegung hat ihnen gut getan. Und mein Papa hat auch gesagt, ja, das kriegen wir schon hin. Und dann dachten die auch so, ja, vielleicht wird es nicht so schlimm, diese Hoffnung, die man da hat. Und dann so nach, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 4, 5 Jahren war klar, okay, die Mama hatte so eine große Bewegungsunruhe, ist im Hin- und Hergelaufen, so wie man das von vielen Betroffenen kennt. Das ist emotional anstrengend, weil man denkt ja immer, man muss irgendwie was machen oder braucht die Person was, man findet selber nicht zur Ruhe. Und dann war irgendwie auch klar, okay, wir müssen Unterstützung suchen. Und aber dieses Unterstützung annehmen und Hilfe annehmen ist nochmal so ein eigenes Kapitel. Das ist auch extrem schwer gefallen, vor allem dem Papa. Mhm.
Genau, vor allen Dingen, Sie sagen gerade den Papa. Also es ist ja für den Partner und die Partnerin am schlimmsten zu realisieren, der Mensch verändert sich so, dass ich das alleine auch gar nicht mehr schaffe. Weil man denkt, man muss es alleine schaffen.
Ja, man denkt, man muss es alleine schaffen. Und man hat ja quasi tagtäglich dann den Menschen um sich, mit dem man eigentlich alt werden möchte, den man kennt und liebt. Und es funktionieren halt immer mehr Dinge nicht. Und dieses Abschiednehmen, das begleitet einen ja jahrelang mit so einer Demenz. Das ist ganz schwer emotional.
Haben Sie darüber gesprochen, solange das noch möglich war mit Ihrer Mutter?
Das ist mir total schwer gefallen. Und die Mama ist auch immer traurig geworden, hat oft geweint, wenn wir darüber gesprochen haben. Wir haben da alle nicht so richtig drüber gesprochen, wie es uns wirklich damit geht. Mhm. Das hat lange gedauert, bis wir das angefangen haben.
Und was hat Ihnen geholfen? Wo haben Sie dann sich Hilfe geholt, Beratung geholt, als Sie gemerkt haben, das können wir alleine aus uns heraus, aus der Familie heraus nicht mehr schaffen?
Wir haben da tatsächlich die Alzheimer-Gesellschaften geholfen. Also genau, die bieten ja verschiedene Kurse an, unter anderem auch so Schulungsreihen für Angehörige, wo man zum einen fachliches Wissen bekommt, mhm, und aber auch einen Austausch mit anderen Angehörigen. Und ich dachte ja immer, das ist nicht so wichtig, das brauche ich nicht. Und dann sitze ich nur da und alle weinen. Und war in so einer Gruppe und habe dieses Gefühl gehabt, ja, die verstehen mich. Und ich bin nicht alleine damit. Das ist einfach, es geht ganz vielen damit so, weil die Krankheit das mit sich bringt.
Und Ihr Vater und Ihr Bruder haben das auch gemacht oder nur Sie?
Nee, also ich. Der Papa hat sich eher schwer damit getan. Wir haben natürlich irgendwie sowas wie eine Pflegeberatung auch genutzt, um überhaupt zu wissen, was gibt es denn? Also welche Gelder können wir nutzen von der Pflegeversicherung? Mit den Ärzten gesprochen, also tatsächlich immer wieder auch dann gemeinsam versucht zu überlegen, welche Hilfsangebote können wir nutzen und wie kann man das auch umsetzen bei uns zu Hause?
Und welche waren das?
Das war als allererstes die Tagespflege. Die ist dann ganz wichtig geworden. Es hat eine gute Struktur gegeben. Die Mama war da an 3 Vormittagen die Woche und der Papa hatte quasi so ein bisschen Entlastung. Später dann auch der Pflegedienst, eine Haushaltshilfe, Fußpflege und so. Immer mehr Netzwerkpartner quasi sind dazugekommen.
Und wie haben Sie herausgefunden, das ist ja für viele Angehörige ein großes Problem, wie man das bezahlt?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil also eine Pflegeberatung haben wir genutzt, beziehungsweise man hat dann ja ein Anrecht darauf, die immer wieder zu benutzen. Und dann bekommt man irgendwie so eine Tabelle und sieht so diese verschiedenen Fächer, was man wofür nutzen könnte. Und das war erstmal ein großes Rätsel, ehrlich gesagt. Wie so ein Dschungel, wo man durchsteigen muss und sagen muss, okay, was heißt denn das jetzt überhaupt? Das sind ja irgendwie auch Wörter, Verhinderungspflege. Was ist das? Ja, also zum einen sich da wirklich irgendwie hinzusetzen und nachzufragen, zu recherchieren. Dann haben wir auch vor Ort einfach in der Tagespflege gefragt und Kostenvoranschläge machen lassen und sowas. Also es ist schon auch irgendwie so ein bürokratischer Akt irgendwie, diese Hilfe dann zu nutzen.
Mhm. Können Sie verstehen, dass viele Menschen sich da gar nicht rantrauen, dass sie sagen, das ist alles viel zu kompliziert, wir machen es lieber selbst?
Ja, das kann ich voll verstehen. Und es war für meinen Papa, glaube ich, auch total wichtig, dass wir als Kinder, mein Bruder und ich, dass wir ihn damit unterstützt haben und irgendwie Angebote eingeholt haben, dass wir recherchiert haben. Weil wenn man tagtäglich jemanden pflegt, man ist ja so beschäftigt, man hat keine Energie und auch keine Lust, ehrlich gesagt, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen.
Mhm. Gab das auch emotional Probleme innerhalb der Familie? Sie wissen ja, ich habe mich ja selber mit dem auch viel beschäftigt, mit dem Thema. Also deswegen weiß ich aus Erfahrung, dass das auch emotional so eine Familie so belastet, dass man manchmal auch die Nerven verliert und auch nicht mehr so richtig weiß, wie man miteinander umgehen soll, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
Ja, das ist total emotional. Also ich habe es eben an diesem Punkt zum Beispiel gemerkt, ich war der Meinung, der Papa könnte Tagespflege annehmen. Und gesagt, es gibt diese Möglichkeit, möchtest du nicht? Also nein, das brauche ich nicht, ich kriege das schon alleine hin. Aber gleichzeitig habe ich an ihm gemerkt und er hat es mir auch ganz oft gesagt, wie anstrengend das ist. Und ja, da sind so diese unterschiedlichen Ansichten manchmal aufeinander geprallt. Ich dachte, warum willst du denn nicht? Also es wäre doch viel besser. Und er so, ja, ich schaffe das schon. Und da sind wir irgendwie in Diskussionen reingegangen, die sich dann so entladen haben manchmal.
Klar, es geht ja, belastet ja unglaublich die Nerven. Und haben Sie mit anderen Menschen darüber gesprochen? Weil das ist ja auch oft so, dass, Sie haben ja nun mittlerweile ein Buch geschrieben, dazu kommen wir auch noch, aber ist ja oft so, dass dann die Betroffenen sich gar nicht trauen, über ihre Probleme zu sprechen, weil sie immer ein schlechtes Gewissen haben oder denken, ich mache irgendwas falsch.
Na, das ist irgendwie auch recht schwierig, darüber zu sprechen. Also wenn ich mit Freundinnen darüber gesprochen habe, die kannten das nicht. Also die Eltern waren gesund, die konnten das so nicht nachempfinden. Und dann habe ich auch gedacht, ja, jetzt erzähle ich irgendwie, was alles nicht funktioniert. Und es ist so schwer immer, was ich erzähle. Ich möchte ja auch niemanden belasten. Und es ist tatsächlich was, was ich erlebt habe, was man mit anderen Angehörigen sehr gut besprechen kann, weil da so ein Grundverständnis da ist und man manche Dinge einfach nicht erklären muss.
Und aber auch vielleicht mal mit Nachbarn oder anderen Menschen, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben und auch nicht vom Fach sind, auch nicht betroffen sind, dass die mal die Augen geöffnet bekommen dafür, dass sowas passieren kann.
Ja, also mittlerweile rede ich ja sehr viel darüber und ich habe gemerkt, dass man dann schon auch einfach andere Menschen trifft, die auch in dieser Situation sind, die aber noch nicht darüber gesprochen haben.
Genau.
Und da denke ich mir, Mist, jeder denkt immer, es geht nur mir so oder traut sich nicht, aber eigentlich beschäftigt dieses Thema ganz viele von uns und eigentlich bräuchte es viel mehr Kommunikation untereinander dazu.
Ja, man wundert sich dann wirklich und denkt, Mensch, da in überall im Umfeld im Kollegenkreis, im Bekanntenkreis hat jemand dann auch einen Fall.
Und es ist ganz gut, deswegen irgendwie diesen ersten Schritt dann doch irgendwie immer mal wieder zu wagen.
Ja, deswegen reden wir in dieser Sendung unter anderem auch darüber, ob nun durch eine Alzheimer-Diagnose oder durch andere Schicksalsschläge, wenn unser bisheriges Leben auf den Kopf gestellt wird, dann brauchen wir Netzwerke, die Hilfe anderer Menschen. Torge Witterns-Koch hat in Hannover Menschen getroffen, die sich plötzlich in einer neuen Lebenssituation wiederfanden und lernen mussten, sie zu meistern.
Sehr gut, gutes Tempo!
Der sogenannte Herzschläger-Run in Hannover. Ein Tag, um Sport zu machen für alle, die wollen.
Es kann jeder zu uns kommen, der möchte, ob er jetzt am Rollator geht, ob er im Rollstuhl sitzt, ob er an Unterarm-Gehstützen unterwegs ist oder ob er einfach ganz normaler Geher ist, der sich vielleicht lange nicht probiert hat. Hier können alle Leute in einem sicheren Rahmen halt etwas probieren.
So wie Angelika Pohlborn. Hi. Sie ist heute schon zum dritten Mal dabei.
Die letzte Mal habe ich immer so vier Runden geschafft.
Vier Runden hast du geschafft, das stimmt. Und na, können wir ja gucken, ob es vielleicht heute wieder vier werden.
Los! Ein Sturz vor ein paar Jahren hat das Leben von Angelika Pohlborn von heute auf morgen verändert. Bei Dinja Neumann hingegen war es ein schleichender Prozess.
In der Schulzeit wurde es halt immer schlechter. Ich konnte nicht an der Tafel mehr schauen. Und ja, und dann kam die Diagnose, dass ich irgendwann dann in meinem Leben irgendwann erblinde.
Auf Sport will sie trotzdem nicht verzichten und läuft ihre Runden mit dem erfahrenen Sportler Marc Prüsse, der sie als Blindenguide über die Bahn leitet.
Familie ist super wichtig, aber das Netzwerk drumherum muss halt auch da sein, ne? Und es gibt halt viele Vereine, die man ansprechen kann, aber es hat bei mir auch sehr, sehr lange gedauert, ich jemanden gefunden habe, der mit mir walken geht, joggen geht. Naja, und das ist jetzt Gott sei Dank endlich geglückt.
Ich finde halt, als Familie muss man halt Stabilität geben. Das ist das Wichtigste. Man muss für die Leute da sein, man muss Verständnis haben. Das ist halt das Wichtige, weil ich meine, die Menschen verändern sich ja nicht. Die Menschen sind ja nach wie vor die gleichen. Und das müssen wir den Leuten halt zeigen, dass wir einfach für sie da sind.
Angelika Pohlborn ist inzwischen bei Runde 2. Ein guter Tag für sie, nicht nur wegen ihrer sportlichen Leistung.
Ich gehöre zu den Leuten mit bipolarer Störung. Das heißt, entweder man ist so oben oder es geht gar nichts. Also wenn gar nichts geht, sage ich immer nur, es sind meine Sesseltage. Da geht überhaupt nichts mehr.
Heute ist aber kein Sessel.
Nein, heute ist gut.
Gut läuft es heute auch für Jörg Uthmann. Eine Hirnblutung riss den erfolgreichen Manager vor 3 Jahren aus seinem gewohnten Leben.
Ich habe abends Sport gemacht, habe dann Kopfschmerzen bekommen und hatte dann halt die Blutung und habe das gesamte Jahr 2020 nicht in Erinnerung. Ich habe im Koma gelegen, bin weg gewesen, sediert etc. Und insofern, es kann von heute auf morgen komplett anders kommen.
Schritt für Schritt zurück ins Leben. Das schafft man nicht alleine.
Also es gibt sicherlich auch Fälle, wo Leute ja, nach einem solchen Unfall alleine geblieben sind danach, weil sie dann doch vielleicht Freunde von mir abgewandt haben, nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Aber ich bin sehr froh, dass das bei mir nicht der Fall gewesen ist. Also ich habe den Freundeskreis noch und ich habe die Familie noch. Und das auch, obwohl ich halt, wie gesagt, ein Jahr weg gewesen bin.
Innerhalb der Familie helfen ist keine Frage des Alters.
Man darf nicht stillstehen und warten, dass irgendwas besser wird, sondern man muss das bekämpfen. Und dann muss man gucken, wem man helfen kann. Den Enkelkindern, den Nachbarn, den anderen, die mithören und so weiter. Und dann hat man noch eine Aufgabe und dann ist das gut so.
Ja, das hat er völlig recht, ne?
Total.
Gilt für alle Bereiche. Ihre Mutter ist ja, hat ja die letzten Wochen ihres Lebens im Heim verbracht, im Pflegeheim. Was war da der Auslöser?
Der Auslöser war, dass sie tatsächlich davor ein paar Mal gestürzt ist oder gefallen ist und dann ins Krankenhaus kam und irgendwie auch klar war, sie braucht mehr pflegerische Unterstützung. Das können wir so in dem Rahmen zu Hause nicht mehr bieten, beziehungsweise hätten ganz viel zu Hause installieren müssen, auch an Hilfsangeboten. Und ja, das hat irgendwie nicht dafür gesprochen, das zu machen.
Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
Extrem schwer. Es ist eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens, wenn nicht die schwerste Entscheidung meines Lebens gewesen. Also ich wusste, sie braucht es. Ich wusste, sie kriegt da die Versorgung, die sie braucht. Die können wir ihr zu Hause nicht bieten, selbst wenn wir den Job aufgeben und da sind. Wir sind keine Pfleger, mein Bruder und ich und auch der Papa nicht. Und trotzdem habe ich irgendwie so ein kleines schlechtes Gewissen gehabt und habe gedacht, boah, jetzt muss ich das entscheiden, jetzt muss ich da unterschreiben. Und das ist mir wirklich schwer gefallen.
Mhm. Aber Sie hatten dann ja das Gefühl, dass Sie da gut aufgehoben waren.
Ja, total. Ich hatte das Gefühl, sie ist da wahnsinnig herzlich angenommen worden. Meine Mama war wirklich schon eine fortgeschrittene Demenz, war oft schläfrig, hat, glaube ich, gar nicht mehr so viel mitbekommen. Aber ich habe das Team als sehr liebevoll und sehr herzlich empfunden, haben gedacht, das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass da Menschen sind, die meine Mama annehmen und die ihr das geben, auch pflegerisch, was sie braucht.
Mhm. Und dann hat man ja auch nicht mehr so ein schlechtes Gewissen, wenn man merkt, da ist eine Warmherzigkeit und eine Fürsorge für die
Genau,
Menschen.
Also für meine Mama war es gut und ich denke auch für meinen Papa war es in einer gewissen Art und Weise gut, weil er einfach davor in so einem straffen Pflegealltag war. Das ist einfach überfordernd.
Mhm. Ihre Mutter ist ja in dem Heim dann auch verstorben, Anfang des Jahres mit 67. Wie oft kommt das eigentlich vor, dass Menschen so jung wie ihre Mutter an Alzheimer erkranken?
Es sind etwa 102.000 Menschen, die unter 65 die Diagnose Demenz haben, also eine Form von Demenz.
Und das nimmt ja zu, ne? Diese jüngere.
Genau, das nimmt zu. Und mir hat da ein Leiter von der Alzheimer-Gesellschaft erklärt, das liegt unter anderem daran, dass unsere Diagnostik besser geworden ist. Also früher waren Menschen, die früh eine Demenz entwickelt haben, die sind oft einen ganz langen Lauf gegangen durch verschiedene Ärzte. Da wurde eben erst Depression vermutet, dann andere psychische Erkrankungen. Das hat viele Jahre gedauert.
Thank you.
halt zurechtgekommen. Sie hat sich zurückgezogen, in Gesprächen konnte sie nicht mehr so gut teilnehmen. Aber dass es jetzt Alzheimer oder Demenz ist, also das haben wir überhaupt nicht in Betracht gezogen, sondern dachten, sie hat so viel zu tun, sie ist überarbeitet, gestresst. Das, was man halt vielleicht so denkt mit 55, nur denkt man ja nicht unbedingt an eine Demenz.
Und wie lange hat es gedauert, bis Ihnen dann klar war, das ist was ernst zu nehmen?
Ja, also wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich mir, die ersten Symptome sind sicher schon anderthalb, zwei Jahre davor aufgetreten. Und dann war es so, dass der Hausarzt die Mama zur weiteren Diagnostik im Krankenhaus überwiesen hat.
Wie war denn die Reaktion? Das war ja wahrscheinlich ein Schock, nicht nur für Ihre Mutter, sondern für die ganze Familie.
Das war ein Schock für uns alle. Also, weil ich dachte, ja, Demenz gibt es, aber das kriegen manchmal alte Leute. Also, dass man mit 55 Demenz hat, dass meine Mama das hat, das habe ich überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und vor allem ist es mir so schwierig, kann man sagen, wie diese Krankheit verläuft, was damit einhergeht. Und auch die Ärzte haben gesagt, naja, wir wissen nicht, wie es verläuft. Wir können ihnen da auch nichts sagen. Und das ist halt so unbefriedigend, weil man weiß irgendwie, die Krankheit schreitet fort und im ersten Fall denkt man so, wir können gar nichts machen. Also es ist eine große Hilflosigkeit, die damit einhergeht.
Und wie lange hat das gedauert und wodurch wurde dann klar, dass Ihre Mutter allmählich Hilfe braucht, dass das so nicht mehr, dass Ihr Vater und Ihre Mutter das alleine nicht mehr bekommen und die ganze Familie?
Also eine Zeit lang ging es zu Hause eigentlich ganz gut. Meine Eltern hatten dann einen ganz guten Tagesrhythmus mit spazieren gehen. Wir haben lange Spaziergänge gemacht und das Bewegung hat sie gut getan. Und mein Papa hat dann gesagt, ja, das kriegen wir schon hin. Und dann dachte ich auch so, ja, vielleicht wird es nicht so schlimm, die Hoffnung, die Mama hat. Und dann so nach, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht vier, fünf Jahren war klar, okay, die Mama hat da so eine große Bewegungsunruhe, ist im Hin und Her gelaufen, so wie man das von vielen Betroffenen kennt. Das ist emotional anstrengend, weil man denkt ja immer, man muss irgendwie was machen oder braucht die Person was, man findet selber nicht zur Ruhe. Und dann war irgendwie auch klar, okay, wir müssen Unterstützung suchen und aber dieses Unterstützung annehmen und Hilfe annehmen ist nochmal so ein eigenes Kapitel. Das ist auch extrem schwer gefallen von meinem Papa.
Ich will mal vor allen Dingen sagen, bei dem Papa, also es ist ja für den Partner, die Partnerin, am schlimmsten zu realisieren, der Mensch verändert sich so, dass ich das alleine auch gar nicht mehr schaffe. Weil man denkt, man muss es alleine schaffen.
Ja, man denkt, man muss es alleine schaffen und man hat ja quasi tagtäglich dann den Menschen um sich, mit dem man eigentlich alt werden möchte, den man kennt und liebt. Und es funktionieren halt immer nur Dinge nicht. Und dieses Abschied nehmen, das begleitet einen jahrelang mit so einer Demenz. Das ist ganz schwer emotional.
Haben Sie darüber gesprochen, solange das noch möglich war mit Ihrer Mutter?
Das ist mir total schwer gefallen. Und die Mama ist auch immer traurig geworden, oft geweint, wenn wir darüber gesprochen haben. Wir haben da alle nicht so richtig drüber gesprochen, wie es uns wirklich damit geht. Das hat lange gedauert, bis wir das angefangen haben.
Und was hat Ihnen geholfen? Wo haben Sie dann sich Hilfe geholt, Beratung geholt, als Sie gemerkt haben, das können wir alleine aus uns heraus, aus der Familie heraus nicht mehr schaffen?
Wir haben da tatsächlich die Alzheimer-Gesellschaften geholfen. Genau, die bieten ja verschiedene Kurse an, unter anderem auch so Schulungsreihen für Angehörige, wo man zum einen fachliches Wissen bekommt und aber auch einen Austausch mit anderen Angehörigen. Und ich dachte ja immer, das ist nicht so wichtig, das brauche ich nicht. Und dann sitze ich nur da und alle weinen und war in so einer Gruppe und habe dieses Gefühl gehabt, ja, die verstehen mich und ich bin nicht alleine damit. Das ist einfach, es geht ganz vielen damit so, weil die Krankheit das mit sich bringt.
Und Ihr Vater und Ihr Bruder haben das auch gemacht oder nur Sie?
Nee, also ich. Der Papa hat sich eher schwer damit getan. Wir haben natürlich irgendwie sowas wie eine Pflegeberatung auch genutzt, um überhaupt zu wissen, was gibt es denn? Also welche Gelder können wir nutzen von der Pflegeversicherung? Mit den Ärzten gesprochen. Also tatsächlich immer wieder auch dann gemeinsam versucht zu überlegen, welche Hilfsangebote können wir nutzen und wie kann man das auch umsetzen bei uns zu Hause.
Und welche waren das?
Das war als allererstes die Tagespflege. Die ist dann ganz wichtig geworden. Es hat eine gute Struktur gegeben. Die Mama war da an drei Vormittagen die Woche und der Papa hatte quasi so ein bisschen Entlastung. Später dann auch der Pflegedienst, eine Haushaltshilfe, Fußpflege und so. Immer mehr Netzwerkpartner quasi sind dazugekommen.
Und wie haben Sie herausgefunden, das ist ja für viele Angehörige ein großes Problem, wie man das bezahlt?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil also eine Pflegeberatung haben wir genutzt, beziehungsweise man hat dann ja ein Anrecht darauf, die immer wieder zu benutzen. Und dann bekommt man irgendwie so eine Tabelle und sieht so diese verschiedenen Fächer, was man wofür nutzen könnte. Und das war erstmal ein großes Rätsel, ehrlich gesagt. Wie so ein Dschungel, wo man durchsteigen muss und sagen muss, okay, was heißt denn das jetzt überhaupt? Das sind ja irgendwie auch Wörter, Verhinderungspflege. Was ist das? Ja, also zum einen sich da wirklich irgendwie hinzusetzen und nachzufragen, zu recherchieren. Dann haben wir auch vor Ort einfach in der Tagespflege gefragt und Kostenvoranschläge machen lassen und sowas. Also es ist schon auch irgendwie so ein bürokratischer Akt irgendwie, diese Hilfe dann zu nutzen.
Können Sie verstehen, dass viele Menschen sich da gar nicht rantrauen, dass sie sagen, das ist alles viel zu kompliziert, wir machen es lieber selbst?
Ja, das kann ich voll verstehen. Und es war für meinen Papa, glaube ich, auch total wichtig, dass wir als Kinder, mein Bruder und ich, dass wir ihn damit unterstützt haben und irgendwie Angebote eingeholt haben, dass wir recherchiert haben. Weil wenn man tagtäglich jemanden pflegt, man ist ja so beschäftigt, man hat keine Energie und auch keine Lust, ehrlich gesagt, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen.
Mhm. Gab das auch emotional Probleme innerhalb der Familie? Sie wissen ja, ich habe mich ja selber mit dem auch viel beschäftigt, mit dem Thema. Also deswegen weiß ich aus Erfahrung, dass das auch emotional so eine Familie so belastet, dass man manchmal auch die Nerven verliert und auch nicht mehr so richtig weiß, wie man miteinander umgehen soll, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
Ja, das ist total emotional. Also ich habe es eben an diesem Punkt zum Beispiel gemerkt, ich war der Meinung, der Papa könnte Tagespflege annehmen. Und gesagt, es gibt diese Möglichkeit, möchtest du nicht? Also nein, das brauche ich nicht, ich kriege das schon alleine hin. Aber gleichzeitig habe ich an ihm gemerkt und er hat es mir auch ganz oft gesagt, wie anstrengend das ist. Und ja, da sind so diese unterschiedlichen Ansichten manchmal aufeinander geprallt. Und ich dachte, warum willst du denn nicht? Also es wäre doch viel besser. Und er so, ja, ich schaffe das schon. Und da sind wir irgendwie in Diskussionen reingegangen, die sich dann so...
Thank you. auch noch mehr machen. Ne? Genau. Vorsorge und Vorbeugen ist ja sowieso.
Angelika Pohlborn ist inzwischen bei Runde 2. Ein guter Tag für sie, nicht nur wegen ihrer sportlichen Leistung.
Ich hatte den Worten mit bipolarer Störung. Das heißt, entweder man ist so oben oder es gibt gar nichts. Wenn gar nichts geht, sollte man nur, es sind meine Würfel tragen. Da geht überhaupt nichts mehr.
Heute ist aber kein Schuss.
Nein. Heute ist gut.
Gut läuft es heute auch für Jörg Uthmann. Eine Hirnblutung riss den erfolgreichen Manager vor 3 Jahren aus seinem gewohnten Leben.
Sie hat abends Sport gemacht, hat dann Kopfschmerzen bekommen und hatte dann halt die Blutung und hat das gesamte Jahr 2020 nicht in Erinnerung. Ich habe einen Koma gelegen, bin weg gewesen, sediert etc. Und insofern, es kann von heute auf morgen komplett anders kommen.
Schritt für Schritt zurück ins Leben. Das schafft man nicht allein.
Also es gibt sicherlich auch Fälle, wo Leute ja nach einem solchen Unfall alleine geblieben sind danach, weil sie dann doch vielleicht Freunde oder Familie abgewandt haben und wussten, wie sie damit umgehen sollten. Aber ich bin sehr froh, dass das bei mir nicht der Fall gewesen ist. Also ich habe den Freundeskreis noch und ich habe die Familie noch und das auch, obwohl ich halt, wie gesagt, 1 Jahr weg gewesen bin.
Innerhalb der Familie helfen ist keine Frage des Alters.
Man darf nicht stillstehen und warten, dass irgendwas besser wird, sondern man muss das bekämpfen. Da muss man gucken, wem man helfen kann, den Enkelkindern, den Nachbarn, den anderen, die Mütter und so weiter. Und dann hat man eine Aufgabe und dann ist das gut so.
Ja, deswegen hat er völlig recht, ne?
Total.
Gilt für alle Bereiche. Ihre Mutter ist ja, hatte die letzten Wochen ihres Lebens im Heim verbracht, im Pflegeheim. Was war da der Auslöser?
Der Auslöser war, dass sie tatsächlich davor ein paar Mal gestürzt ist oder gefallen ist und dann ins Krankenhaus kam.
Und irgendwie auch klar war, sie braucht mehr pflegerische Unterstützung. Das können wir so in dem Rahmen zu Hause nicht mehr bieten, beziehungsweise hätten ganz viel zu Hause installieren müssen, auch an Hilfsangeboten. Und ja, das hat irgendwie nicht dafür gesprochen, das zu machen.
Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
Extrem schwer. Es ist eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens, wenn nicht die schwerste Entscheidung meines Lebens gewesen. Also ich wusste, sie braucht es. Ich wusste, sie kriegt da die Versorgung, die sie braucht. Die können wir ihr zu Hause nicht bieten, selbst wenn wir den Job aufgeben und da sind. Wir sind keine Pfleger, mein Bruder und ich und auch der Papa nicht. Und trotzdem habe ich irgendwie so ein kleines schlechtes Gewissen gehabt und habe gedacht, boah, jetzt muss ich das entscheiden, jetzt muss ich da unterschreiben. Und das ist mir wirklich schwer gefallen.
Mhm. Aber Sie hatten dann ja das Gefühl, dass Sie da gut aufgehoben waren.
Ja, total. Ich hatte das Gefühl, sie ist da wahnsinnig herzlich angenommen worden. Meine Mama war wirklich schon eine fortgeschrittene Demenz, war oft schläfrig, hat, glaube ich, gar nicht mehr so viel mitbekommen. Aber ich habe das Team als sehr liebevoll und sehr herzlich empfunden, haben gedacht, das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass da Menschen sind, die meine Mama annehmen und die ihr das geben, auch pflegerisch, was sie braucht.
Mhm. Und dann hat man ja auch nicht mehr so ein schlechtes Gewissen, wenn man merkt, da ist eine Warmherzigkeit und eine Fürsorge für die
Genau,
Menschen.
Also für meine Mama war es gut und ich denke auch für meinen Papa war es in einer gewissen Art und Weise gut, weil er einfach davor in so einem straffen Pflegealltag war. Das ist einfach überfordernd.
Mhm. Ihre Mutter ist ja in dem Heim dann auch verstorben, Anfang des Jahres mit 67. Wie oft kommt das eigentlich vor, dass Menschen so jung wie ihre Mutter an Alzheimer erkranken?
Es sind etwa 102.000 Menschen, die unter 65 die Diagnose Demenz haben, also eine Form von Demenz.
Und das nimmt ja zu, ne? Diese jüngere.
Genau, das nimmt zu. Und mir hat da ein Leiter von der Alzheimer-Gesellschaft erklärt, das liegt unter anderem daran, dass unsere Diagnostik besser geworden ist. Also früher waren Menschen, die früh eine Demenz entwickelt haben, die sind oft einen ganz langen Lauf gegangen durch verschiedene Ärzte. Da wurde eben erst Depression vermutet, dann andere psychische Erkrankungen. Das hat viele Jahre gedauert, bis sie die Diagnose bekommen haben. Und das ist mittlerweile deutlich besser geworden, was aber eben auch zur Folge hat, dass die Diagnose früher fällt.
Mhm.
Was aber eigentlich ein Vorteil ist.
Ja, auf jeden Fall. Dann kann man ja auch noch mehr machen. Ne? Genau. Vorsorge und Vorbeugung ist ja sowieso ein extrem wichtiges Thema. Sie haben ja dieses Buch geschrieben, was wirklich sehr hilfreich ist. Unter anderem ist ja ein wichtiger Schritt Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Mhm. Was raten Sie, wann sollte man das anfangen zu thematisieren mit den Eltern?
Also spätestens, wenn eine Diagnose, wenn eine Krankheit da ist, aber eigentlich in jedem Erwachsenenalter, ehrlich gesagt, weil pflegebedürftig werden kann man ja in jedem Alter, durch einen Unfall, durch eine andere chronische Erkrankung, nicht nur durch eine Demenz. Deswegen.
Vielleicht sich noch gar nicht belasten wollen mit diesen Themen, um die sie sich vor dann kümmern müssen.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ja eine Realität, die auf viele von uns wartet. Ne? Also möchte einer alt werden, aber Pflege möchte keiner oder hilfsbedürftig werden. Und trotzdem geht es ganz oft mit dem Alter einher. Es ist, glaube ich, auch kein Gespräch, was man einmal führt und dann hat man es. Sondern es ist ein Thema, was man eigentlich immer wieder irgendwie mal ansprechen sollte. Das gibt dem ja auch ein bisschen mehr Normalität und vertreibt vielleicht die Angst.
Ja. Also dann bei genau dem Thema, wie gehen Eltern und Kinder damit um, wenn das fortschreitende Alter unvorhergesehene Probleme mit sich bringt. Der Autor Forscherau hat sich mal auf der Straße umgehört und hat festgestellt, jeder kommuniziert anders.
Die Waldstraße in Hamburg.
Sondern das anfangen zu thematisieren mit den Eltern.
20 Mal sind hier schon Autos in Schaufenster gefahren. Am Steuer meist Senioren. Immer wieder wird eine Altersobergrenze fürs Fahren gefordert. Doch was passiert, wenn Kinder ihre Eltern bitten, das Auto stehen zu lassen?
Hätten Sie wahrscheinlich recht.
Also ja, wir würden das ernst nehmen und würden prüfen. Und von daher